ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen zu einer neuen Folge von Liebling Bossmann im Sportrechts-Podcast. Heute mache ich meine persönliche Jubiläumsfolge, also 50 plus 1 sozusagen. Robert und Fabian pausieren. Hallo an der Stelle und ich habe Raphael Molta eingeladen zu uns heute. Ich grüße dich, Rafa.
Na aber, danke für die Einladung, schön hier zu sein.
Ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern Raphael schon kennt. Ich stelle ihn kurz vor. Rafa ist 1998 in Berlin-Friedrichshagen geboren und aufgewachsen, lebt heute in Gießen, ist studierter Politikwissenschaftler und macht Arbeiten als Autor, Podcaster, Journalist, ist der Host von dem Podcast Beyond the Ball und wird auch oft als Kurvenpolitiker oder freier Radikaler bezeichnet. Seine thematische Verortung ist die kritische Sport- und Demokratietheorie, würde ich mal sagen. Seine Bücher will ich auch nicht unerwähnt lassen. Das Buch, das vor, ich glaube, 3 Jahren veröffentlicht wurde, 3 Jahre. Friede den Kurven, Krieg den Verbänden, erschien im Papirossa Verlag, wo es um die Analyse von Verbandsmacht, Kommerz und auch der Widerstandspraxis geht. Und ganz neu erschienen ist Matchplan Meuterei, Fußballfans zwischen Kommerz und Widerstand. Geschrieben zusammen mit Lara Schauland, die auch sehr aktiv ist in der Fanbewegungsszene und der, ja, sagen wir mal, alternativen Fußballszene. Hallo Rafa, schön dich bei mir zu haben. Und bevor wir in die Themen Pyro, Stadionverbote und die ganze Sicherheitsdebatte reingehen, will ich kurz nochmal erklären, warum mir das ganze Thema so wichtig ist. Im Laufe des Jahres ist mir ein Satz ständig wieder begegnet. Und allein schon, weil er so oft, weil ich ihn so oft gehört habe, klingt er schon, als wäre er bewiesen. Nämlich, wenn ich mit meinem Kind ins Stadion gehe, will ich mich sicher fühlen, was aber wegen den ganzen Krawallmachern nicht mehr der Fall ist. Ja, und ich will da gar nicht moralisch dagegen erhalten. Ich glaube, dass die Leute, die dieses Gefühl haben, das auch tatsächlich so denken. Aber genau deswegen müssen wir gleich gemeinsam darüber reden und das auseinandernehmen. Was heißt das eigentlich, sich sicher fühlen? Und vor was genau hat man eigentlich Angst? Und vor allem, auf welcher Erfahrungsgrundlage basiert es eigentlich, ja? Da genau an dem Punkt kommst du eigentlich ins Spiel, Rafa. Du analysierst seit Jahren, wie Sicherheitslogiken und Verbandsmacht funktionieren und warum sie so oft gegen Fans und Ultras gerichtet werden. Und deswegen will ich heute von dir hören, was eigentlich dieser Sicherheitsdiskurs mit dem Profifußball macht und wem er nützt und was er schlimmsten Fall anrichten kann. Und vielleicht steigen wir mal so ein, mit so einem 30-Sekunden-Pitch von dir, worum geht's dir im Fußball eigentlich wirklich? Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg.
Ja, und gefühlt dann auch direkt die schwierigste Frage zu Beginn, oder? wenn man mal sich so öffnen muss, ja. Also ich will nicht verhehlen, dass ich mich auch in den Fußball schon auch deshalb einfach verliebt habe, weil das eine Sportart ist, die mich schon immer fasziniert hat. So, jetzt gehöre ich halt leider auch zu diesem Stereotyp, eines Jungen oder eines Mannes, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mit 4 oder 5 angefangen, im Fußballverein zu spielen. Ne? Das hat mich meine komplette Kindheit und Jugend durchgeprägt. So ganz viele entscheidende Freundschaften kommen entweder aus dem eigenen Fußballverein oder dann natürlich dadurch, dass mein Vater mich, seitdem ich 3 oder 4 bin, halt immer mit ins Stadion an die Alte Försterei mitgeschleppt hat. Und man dadurch natürlich auch gewissermaßen so mit diesem Begriff der Gemeinschaft auch immer konkret im Fußball was anzufangen wusste. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich, ne, das verbindet schon diese beiden Seiten, die für mich irgendwie im Fußball immer noch irgendwie präsent sind und zusammenkommen. Einerseits diese Freude am Spiel selber, die mich jetzt auch nicht davon abgehalten hat, auch in Gießen irgendwie in einer alternativen Fußballliga mitzuspielen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ja, diese erlebte Gemeinschaft als Fans, ne, wo man dann eben auch merkt, dass, ja, weiß ich nicht, Fußball ein schöner, sagen wir mal, sozialer Raum sein kann, um gemeinsam irgendwie Dinge zu machen, irgendwie auch so, ne, dieses vermeintlich höhere Wohl, was ja in dem Fall dann, ne, der sportliche Erfolg irgendwie des eigenen Vereins darstellt, dass man irgendwie mit dem vor Augen dann auch einen ziemlich krassen kollektiven Größenwahn ausleben kann. Mhm. Ja, ich glaube, so kommt so ein bisschen zusammen, warum ich Fußball liebe. Ey, ganz simpel gesagt, Kultur ist für mich, also grundsätzlich erstmal, ne, Kultur oder so, wenn wir sagen, dass wir irgendwie Kultur machen, geht es erstmal darum, dass wir quasi unsere eigene Arbeitskraft irgendwie für was, für so einen Selbstzweck einsetzen. Ne? Da geht es nicht irgendwie direkt darum, sagen wir mal, ne, wie irgendwie auf Arbeit. Ne? Also ich verwende meine Arbeitskraft, prügel die rein, weil ich weiß, ich krieg den und den entsprechenden Lohn dafür. Sondern Kultur fängt für mich immer dabei an, dass es so ein gewissermaßen Selbstzweck wird. Und Fußballkultur ist für mich dann halt im Kern eben auch dieser Blick darauf, dass man Fußball nicht irgendwie als reiner Konsument irgendwie annehmen möchte, ne? Dass es hier nicht um etwas geht, was ja doch in unserer Gesellschaft wahrscheinlich schon sehr verbreitet ist, dieses, ich würde es jetzt mal einfach Dienstleistermentalität nennen wollen, ne? Fußballkultur ist eine dieser konkreten, ja, Gegenansätze für sowas. Und das macht für mich Fußballkultur in dem Sinne dann eben auch aus, ne? Selbstgemacht, mit einer gewissen Verantwortung füreinander und so, wo eben so auch der Wert des Gemeinschaftlichen, ja, dann auch verstanden wird.
Wenn man jetzt im Stadion zurück ins Stadion geht, woran merkt man denn, dass da Kultur gelebt wird und wann wird es zur bloßen Eventkulisse und zum bloßen Konsum?
Ja, ich würde sagen, da sind wir beim Spannungsfeld angekommen, ne? Weil bei einem verwerteten Fußball wie dem Profifußball, den wir kennen, ist es natürlich irgendwie schön idealistisch zu sagen, so man möchte nicht konsumieren, sondern, ne, wenn, dann quasi Kultur auch selber schaffen, erlebbar machen. Am Ende ist das natürlich immer, sagen wir mal, ein Hexenspiel, wo man ja auch so schon den ein oder anderen Fall hat, also ohne jetzt weit ausholen zu wollen, aber es gibt ja auch deutsche Ultragruppen, die beispielsweise die Ausgliederung ihrer Profiabteilung nicht mitgemacht haben, wie die Chosen Few Ultras beim HSV damals 2014, 2015 und dann gesagt haben, wir gehen komplett raus, machen einen eigenen Verein mit dem HFC Falke und dümpeln jetzt in den Niederungen der Bezirksliga irgendwo in Hamburg-Altona, glaube ich, rum. Ne, also natürlich könnte man dann sagen, ne, damit wird alles ein bisschen mehr Kultur und beim Fußball, da geht's irgendwie nicht so sehr darum, ne, dass man irgendwie diese, so ein Event schafft. Auf der anderen Seite muss man halt aber eben auch ehrlich sagen, so ganz kommt man da nicht drum herum. Und ich glaube, ich halte es auch für etwas falsch zu glauben, dass man sich diesem Profifußball so komplett entsagen könne und da so moralisch reinen Weg fände. Ja, und entsprechend,
Weil du direkt von Ultras jetzt sprichst, ist für dich immer Fußballkultur direkt die Verbindung zu Ultras?
Nee, aber sie sind halt, glaube ich, die dominierendsten Träger oder die extremsten Träger dessen, worauf ich versuche, irgendwie hinauszukommen. Ne? Nämlich genau in diesem Sinne von, dass eine gewisse Kultur im Verein, aber vor allen Dingen auf den Tribünen, ja von den Fans dann eben auch selber geschaffen werden muss. Und ja, ich will ja gar nicht in Abrede stellen, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das hier leaken darf, ne, aber mit uns beiden reden hier ja zwei Unioner und so.
Ja, gewiss ist natürlich. Ja, du ist, glaube ich, ja allgemein bekannt bei unseren Hörern und Hörerinnen, ja.
Also ich glaube auch, ne, mit der Erfahrung des eigenen Vereins können wir auch beide mit Gewissheit sagen, Fankultur fängt ja nicht bei der Szene Köpenick an oder, ne, beim Unioner Ultra-Dasein. Ja,
ich glaube halt, das ist genau die Schwierigkeit bei vielen Clubs, ne, dass man da keine organisierten Mitglieder mehr hat, die jetzt wie bei Union über die FUMA in verschiedenen Abteilungen strukturiert sind und da noch tatsächlich am Vereinsleben aktiv teilnehmen und es mitgestalten. Das gibt's ja kaum noch. Also wenn du eine ausgegliederte Profi-Abteilung hast, dann gibt's es gar nicht mehr, dann ist es ja gar nicht mehr möglich in der Form. Natürlich im Mutterverein schon, aber wer macht es heutzutage noch? Und da ist schon Union auch ein besonderes Beispiel. Und ich glaube, da können sich andere Clubs auch ein Beispiel da nehmen. Natürlich ist da auch noch viel verbesserungsfähig möglich. Aber immerhin gibt's das, ja. Und ich glaube, gerade in der Gesellschaft, in der wir leben, geht es wieder schon ein Stück weit zurück in so eine Art Ehrenamtstätigkeit, vielleicht nicht mehr in dem früheren Sinne, aber dass Geben und Nehmen wieder wichtiger wird. Nicht im Sinne von so einem Eigentums- und Besitzdenken, sondern wie kann ich mich in die Gemeinschaft einbringen? Und das finde ich sehr gut, dass es passiert, aber es könnte noch viel stärker passieren. Und vielleicht jetzt nochmal zurück zu den Ultras, weil das sehe ich genauso, dass es sozusagen die Speerspitze ist sozusagen von der Fankultur. Die werden ja gleichzeitig romantisiert und auf der anderen Seite kriminalisiert. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Was übersehen beide Perspektiven? Es ist ja so eine Art Kulturkonflikt. Wieso kann man das nicht miteinander ein bisschen verbinden?
Ich glaube, am Ende kommen wir da immer wieder auf den Punkt, der uns vielleicht dieses ganze Gespräch auch noch begleiten wird, nämlich dass Fußball ganz grundsätzlich natürlich kein von dem Rest der Gesellschaft losgelöster Ort ist, sondern dass wir es dort auch mit einem sozialen Raum zu tun haben, der tief in gesellschaftliche Konflikte und Verhältnisse ja irgendwo auch verankert ist. Und das sehen wir bei Ultras, glaube ich, recht plakativ, weil wir es dort einfach blöd gesagt, ne, nicht nur mit der Speerspitze zu tun haben, sondern auf gewisse Art und Weise natürlich auch mit einer Subkultur. Ne? Vor allen Dingen in dem Sinne, dass Ultras für sich selber einen Anspruch nehmen, sich autonom zu organisieren, eben frei von staatlichen oder gesellschaftlichen Zwängen irgendwie agieren wollen zu können. Und damit zeigt sich ja am Ende auch schon so ein bisschen, je nachdem, wie ich zur bürgerlichen Gesellschaft, in der wir leben, eingestellt bin, hat man damit quasi auch gewissermaßen schon die Schablone, wie man auf Ultras raufguckt. Also blöd gesagt, natürlich gibt's immer wieder diese Leute, die, sagen wir mal, ganz doof und plakativ gesagt, ihr kleinbürgerliches Spießerleben irgendwie ordentlich machen, ne? Also die, sagen wir mal, einfach gesagt, den relativen Klassenaufstieg hinbekommen haben, die studieren konnten, die ordentlich Geld gemacht haben, die ihren Kindern entsprechend auch eine gute Zukunft bieten können. Auf der anderen Seite aber im Fußball dann quasi so grundlegende Dinge mitgehen, das findest du ja kaum, ne? Und ich glaube, da zeigt sich dann auch genau dieses: Warum wird Ultra romantisiert? Warum wird es dann auch kriminalisiert auf der anderen Seite? Ich glaube, romantisiert wird es von genau denjenigen, die dieses rebellische Element schon auch sehr geil finden, weil sie selber auch grundsätzlich ein Unbehagen vielleicht auch mit der Gesellschaft empfinden. Und dann aber wahrscheinlich auch größtenteils diese radikalen Schritte, ne? Also es nicht nur zu sagen, sondern dass es vor allen Dingen darauf ankommt, das dann auch zu leben. Das macht Ultra ja gewissermaßen auch aus, weil so viel wird ja nicht darüber gequatscht, ne, was alles Ultra bedeutet, auch wenn diese Debatten natürlich auch intern immer wieder stattfinden. Aber nach außen ist ja das Primat der Praxis, würde man sagen wollen. Und auf der anderen Seite zeigt sich ja die Kriminalisierung des Ganzen dann ja auch eben nicht nur in dem Punkt, dass, sagen wir mal, ne, man auch ehrlich sein könnte, dass ein Großteil der Leute, die mit Ultras ein Problem haben, auch mit anderen Subkulturen natürlich ein Problem haben. Wo man immer bei diesem Verhältnis von Autonomie und Kontrolle ja eigentlich ankommt, was ein gesellschaftliches Konfliktfeld ist, wo wir, glaube ich, heute auch immer wieder reinsteuern werden. Auf der anderen, oder noch ein bisschen konkreter gesagt, ist das Problem vermeintlich natürlich bei Ultras insbesondere natürlich der Gewaltaspekt, der nicht zu diskutieren ist und der auch einfach zu dieser Kultur und generell auch zu einer lebendigen Fankultur, ob man es jetzt möchte oder nicht, ja, historisch eingeschrieben ist, wenn man so sagen möchte, was keine Ausrede dafür sein soll, ne, oder keine moralische Rechtfertigung dafür, dass es da ist oder nicht.
Nachfrage, Gewalt im Sinne von, wie drückt sich das dann aus?
Das kann ja relativ viel bedeuten, ne? Ob das jetzt einfach konkret darauf hinausläuft, dass man bei einem Auswärtsspiel, sagen wir, ein Choreo-Verbot hat, dass man, ne, dann sagt, gut, dann drücken wir Spruchband XY oder die Choreo-Teile wirklich aktiv an Ordnerketten durch und versuchen, Ordnerketten auch zu sprengen, ne? So, das kennen wir ja auch von einem besagten Heimspiel von Union im November 2019 beim ersten Stadtduell in der ersten Bundesliga gegen Hertha, wo wir das Problem ja auch hatten. Geht dann natürlich über koordinierte oder halt eben auch nicht so planmäßige Auseinandersetzungen eben mit anderen Fanszenen dann auch einher. Mhm. Und das kann ja dann am Ende auch alles sein, ne?
Okay. Zum Abschluss dieses Abschnitts. Was wäre der deutsche Profifußball ohne Ultras und warum haben so viele Angst vor der ehrlichen Antwort?
Naja, ich glaube, so in Bezugnahme auf die aktuellen Diskussionen rund um die bald anstehende Innenministerkonferenz, wo ja doch auch einige Repressivschläge gegen die deutsche Fanbewegung geplant sind, fällt einem ja schon auch auf, dass selbst Ultras vielerorts ja eben sagen, naja, ohne uns hätte der deutsche Profifußball seinen Unique Selling Point nicht mehr. Und ich glaube, genau da muss natürlich dann auch eben eine Kritik auch ansetzen, weil die Frage ja dann eigentlich anschließend ist, so wie kommerzkritisch wollen denn eigentlich Ultras sein, wenn sie sich selber nur noch als USP irgendwie verstehen, der Verwertung. Auf der anderen Seite lässt sich damit natürlich auch relativ gut ausdrücken, wenn man quasi der Ultra-Bewegung, der Ultra-Kultur an Kragen gehen kann, dann hätte der deutsche Fußball insbesondere eben seine Fankultur größtenteils verloren. Dann fällt es halt eben wieder zurück auf Kutten, auf Fanclubs, die, wie du es ja eben auch sagst, und das ist ja, glaube ich, nicht nur ein Unioner-Ding, sondern auch eher ostdeutsch geprägt, dass es zumindest bei ostdeutschen Vereinen schon auch Fanszenen gibt, die halt eben nicht nur von Ultras geprägt und irgendwie getragen werden. Aber auf der anderen Seite muss ich ja dann eben auch die Frage stellen, wenn so quasi der expliziteste Ausdruck, dass quasi die Bewegung mit dem meisten Commitment zu einer freien Fankultur, wo man selber Dinge macht, wenn der wegfällt, wie viel können dann quasi die anderen Strömungen, würde ich jetzt mal sagen, überhaupt noch tragen?
Auffangen und tragen, ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Also ich war ja vergangene Woche in England und habe da auch ein Spiel in der Championship gesehen und einen Ausschnitt gesehen, aber da gibt's keine Fankultur mehr aus meiner Sicht. Da gibt's Fußballfans, die extremes Wissen haben und das Spiel kommentieren. Aber und es gibt natürlich auch noch Songs, also hier Fangesänge. Aber das war's dann. Ja, also aus meiner Erfahrung oder ich habe wie gesagt, ich habe keine Einblicke wirklich, aber ich sehe das nicht mehr.
Ja, und ich glaube, da sind wir auch bei dem Punkt, den du vorhin schon meintest, ne? Stichwort Vereinsleben, das ist es ja am Ende. Also Fankultur macht ja nicht aus, dass man irgendwie, weiß nicht, ob es jetzt im Unioner Beispiel irgendwie die Abseitsfalle ist oder halt, ne, jeder Verein wird ja, ne, da werden halt die eingesottenen Fans schon ihre 1, 2, 3 Fankneipen irgendwie kennen. Logisch. Aber der Punkt ist doch, wenn Fankultur wirklich nur dieses kollektive Besäufnis nur noch wird, ne, dieses gemeinsame Treffen am Bierstand, dann muss man halt auch ehrlich sagen, ne, dann kommen wir genau wieder bei dieser Dienstleister- und Konsummentalität an, dann fällt der Rest halt eben weg. Und ich glaube, um genau dieses Gegengewicht zu dieser Tendenz eben, ne, zu behalten, dafür sind Ultras quasi wirklich wichtig. Sie sind quasi so ein bisschen die Mentalitätsstütze der deutschen Fan- und Sportbewegung, ne?
Ja, das ist jetzt ein super Übergang zu dem nächsten Punkt. Überschrift Fanproteste und Gegenmacht. Wenn man jetzt Protest als tatsächlich als legitimes Mittel sieht und nicht als Störung, wie es jetzt auch aus meiner Sicht war, als die Tennisbälle flogen und sozusagen dieser Investoreneinstieg damit letztlich verhindert wurde. Was macht Fanproteste aus deiner Sicht wirksam und was sind dann eher sozusagen Störungen oder Rohrkrepierer?
Na, Rohrkrepierer dürften frühere Proteste gewesen sein. Also beispielsweise, das ist jetzt halt mittlerweile auch schon 15 Jahre her, aber wer sich noch dran erinnert, die Kampagne legalisiert Pyrotechnik, das fällt quasi genau darauf zurück, wo man sagen kann, und da sieht man dann eben auch, ne, den Unterschied, ab wann werden Fanproteste denn eigentlich wirksam und wann fallen sie eigentlich den Akteuren, die diese Forderung aufstellen, wieder in den Rücken. Eine legalisierte Pyrotechnik ist am Ende insbesondere damit verbunden, dass so das symbolische, zentrale Element von Subkultur, Subkultur in der Fankultur wegfallen würde. Dass man dann also quasi Pyrotechnik anmeldet, dass man vorab immer alles mit allen Behörden bespricht, ob mit Bullen, mit Feuerwehr, ne, mit den Ordnungs- und Sicherheitskräften irgendwie vor Ort in einem Stadion. Auf der anderen Seite kann man sich ja aktuell sehr schön angucken, was daraus gelernt wurde, dass es gar nicht so sehr um die Legalisierung von Pyrotechnik geht, weil man gemerkt hat, dass damit quasi ein entscheidendes rebellisches Mittel der eigenen Kultur eingehegt werden könnte, war eben genau diese Schlussfolgerung, gut, dann machen wir dieses Bündnis Strafen zünden nicht oder Verbandsstrafen abschaffen. Unter den beiden Namen ist es ja bekannt. Und ich glaube, da lässt sich auch diese Unterscheidung sehr schön einmal aufzeigen. Denn das, was Strafen zünden nicht ausmacht, ist ja mit einem Satz schön zusammengebracht. Scheiße ist die Strafe, nicht die Fackel. Und damit hast du es ja eigentlich schon. Und ne, also jetzt sage ich das natürlich auch in dem Wissen, dass bei Matchplan-Meuterei dieser Satz ja auch mehrfach auftaucht. Kämpfe gewinnt, wer Wissen schafft. Und genau das zeigt sich ja bei sowas. Also ich habe es ja schon ein bisschen einklingen lassen. Fanproteste insofern richten sich ja immer auf den Fußball erstmal explizit. Der, so zumindest meine Überlegung, der Fußball so eine Art moralische Ökonomie darstellt. Das heißt, so gerne ja auch die klassische BWLer-Logik einem sagen möchte, ne, Fußballfans sind Konsumenten und die sind quasi dafür da, um diese Nachfrage überhaupt dann auch zu schaffen. Und all das muss man ja dann eben doch auch sagen, das große Problem bei der moralischen Ökonomie Fußball ist, dass die Leute ja vor allen Dingen den Fußball zu dieser Massen- und dieser Volkskultur ja erheben, indem sie ihre eigenen moralischen Vorstellungen auch reinprojizieren, ne? Die anfangen bei dem, was wir ja seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder hören, das ist unser Fußball, ne? So, dass Fans von ihrem Fußball sprechen.
Yeah, yeah.
So. Und dann natürlich auch darüber hinaus geht, dass gewisse Gerechtigkeitsvorstellungen auch in den Fußball mit reinprojiziert werden und dann auch schon elementar dafür sind, wie der Fußball sich dann entsprechend auch darstellt.
Und ja, das ist ein super Punkt, weil, wie du sagst, dieses Moralische, habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber wenn Moral ins Spiel kommt, wird es ja immer schwierig. Es wäre viel besser, wenn so sozusagen menschliche Ethik oder humanistische Ansätze die Grundlage bieten würden und nicht die Moral, weil das ist immer dann sozusagen subjektiv geprägt von irgendwelchen kruden Vorstellungen.
Ja, und du hast da eben auch immer das große Problem, Moral ist wandelbar, ne? Also was für die deutsche Fanbewegung aktuell noch nicht tragbar erscheint, könnte natürlich bei einer guten ideologischen Vorarbeit der entscheidenden Kräfte, die das anders haben wollen, natürlich auch ganz anders werden. Und da haben wir schon die Studien und die Forschungsergebnisse aus England. Also beispielsweise ein Soziologe namens Peter Kennedy hatte damals so um 2012 rum beim FC Everton ganz viele Fanbefragungen gemacht, als es so um den Bau des damalig neuen Stadions bei denen ging. Und auch festgestellt, dass es insgesamt auch bei den vielen kritischen Fans bei Everton eine Verschiebung dahin gibt, dass sie quasi grundlegende Logiken der sogenannten Kommerzialisierung des Fußballs annehmen, um innerhalb dieser Logiken dann moralisch zu argumentieren.
Yeah.
Und da zeigt sich dieses ideologische, ja, Wespennest, könnte man auch sagen, ne, weil, wie es sich immer weiter um die Leute umlegt und weil, ne, da auch offensichtlich ist, sie nehmen das an, um, ne, irgendwie dann auf diese Art und Weise zu erklären, warum das gut ist. Wir erleben es ja jetzt bei Union auch, ne, mit dem Stadionausbau, der sich über hier und hotter irgendwie zieht und man schon auch so merkt, dass sehr viele von den Leuten, die eigentlich grundlegend ein Problem damit haben, dass sich deren Argumente quasi an das anpassen, was dann auch von der Vereinsführung auch präsentiert wird, ne. Das ist quasi, ne, diese Geschichte der finanziellen Alternativlosigkeit, die ja in gewisser Art und Weise auch stimmt, aber ja eigentlich nicht die Frage. So, ne, irgendwie wegmacht im Sinne von, also, ne, wie entstehen denn solche Sachzwänge eigentlich? Und sind die tatsächlich essentialistisch quasi von Natur aus so gegeben? Oder könnte man nicht auch grundlegender, radikaler eigentlich da auch mal was in Frage stellen?
Aber nochmal weg von deiner Radikalität, nochmal hin zur These. Die Ultras sind das letzte demokratische Korrektiv im Profifußball. Hätte ich gern nochmal von dir so einen Erfahrungsbericht, was es eigentlich intern in der Kurve braucht, damit so ein Protest kollektiv trägt. Also wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Das würde mich nochmal interessieren, weil ich da überhaupt keinen Einblick habe.
Also ganz grundsätzlich ist es natürlich schwierig zu verallgemeinern, weil auch klar ist, jeder Fanstandort, jeder Vereinsstandort funktioniert anders, ist anders historisch geprägt. Natürlich kann man so eine grundlegende Unterscheidung vielleicht zwischen ostdeutschen und westdeutschen Vereinen machen, aber auch das wird wieder schwierig, ne? Weil du auch westdeutsche Vereine hast, vor allen Dingen dann so vermeintlich Arbeitervereine, die natürlich auch ein bisschen mehr Fankultur mitbringen, außer dem, was in den letzten zwei Jahrzehnten mit Ultras entstanden ist. Und ich glaube, was sich da dann schon deutlich zeigt, ist, dass wir es eigentlich, ob jetzt als auf die Kurve gesprochen oder aufs gesamte Stadion, einfach mit einer, ne, das, was unter Fanbewegung gemeint ist, das ist ja eigentlich, also das ist eine Massenbewegung, die nicht so einfach quasi von Gruppen, sagen wir, wie es halt die meisten Ultragruppen sind, ne, diese mittlere, zweistellige bis irgendwie so knapp dreistellige Anzahl an Gruppenmitgliedern mitbringen, die können ja nicht repräsentativ sprechen. Ne? Also wenn Ultragruppe XY sagt, so wir machen das jetzt als Kurve, dann ist damit erstmal noch wenig gewonnen, ne? Wenn irgendwie in der Kurve von, sagen wir mal, hypothetisch gesehen 6.000 Leuten irgendwie 200 inhaltlich das mitgehen, dann wird's ja eben schwierig. Und das zeigt quasi auch das, was so die letzten ein, zwei Jahrzehnte ja auch explizit entstanden ist. Weil Ultragruppen sich natürlich auch schon gegründet haben mit dem Anspruch auf eine gewisse Kurvenhoheit, ne? Also, ne, die Art und Weise des Supports reinzubringen, dann eben auch, ne, gewisse Dinge auch überhaupt erst zu ermöglichen. Es fängt ja bei ganz simplen Dingen an, ne? Also wenn du mal einen großen Schwenker irgendwie vor zwei Jahrzehnten mitgenommen hast, dann wirst du ja angebrüllt oder kriegst ja bis heute teilweise in einigen Regionen der Kurve noch gesagt, hier Fahne runter und sonst was. Und da zeigt sich natürlich schon auch der recht praktische Anspruch des Ganzen. Jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, wie sich das letzten Endes herstellt. Ich glaube aber, die einfache Antwort liegt am Ende auch in der Gestandenheit und der Erwachsenwerdung der deutschen Ultra-Bewegung, die ja eben halt nicht mehr erst seit, sagen wir mal, 5 Jahren oder so da ist, sondern an den meisten Standorten seit über 2 Jahrzehnten fest verankert ist und entsprechend auch allgemein anerkannt eine Art Führungsrolle dann eben auch für die organisierten Fans vor Ort dann eben auch einnimmt.
Und das bedeutet, und gerade diese Tennisballproteste, waren die eigentlich dann in den Fanszenen koordiniert oder hat ja jeder sein eigenes Ding gemacht mit dem gleichen Inhalt?
Ja, das ist halt genau die spannende Frage, ne? Das hängt ja von den jeweiligen Standorten ab, wie sehr man irgendwie auch vorab den Fokus reingelegt hat in, sagen wir mal, den Austausch mit den Fanclubs, auch mit den 98% der Leute, die im Stadion auftauchen, die halt eben unorganisierte Fans sind. Das, also so, da lässt sich natürlich pauschal erstmal so wenig drüber sagen. Man kann aber, glaube ich, schon sagen, je koordinierter, je mehr du mit Leuten vorab diese Sachen absprichst, desto eher lässt sich natürlich sagen, dass ein kollektives Handeln entsprechend auch weitergehen kann. Ja. Das heißt, dass genau die Frage davon, wie weit man einen Protest irgendwie drehen kann, wo, ne, vielleicht dann eben nicht eben mehr nur Einzelpersonen sagen, ja, aber das, ne, da müssen wir halt eben einen Schritt weitergehen. So, dann reicht es halt eben nicht, mal kurz 5 Minuten Tennisbälle zu werfen und dann zu sagen, okay, gut, wir machen Stopp, weil der Rest des Stadions langsam anfängt, nervös zu werden, sondern eben genau, wenn du weißt, dass du einen Großteil des Stadions ja vorab schon drinne hast, dann kannst du halt eben auch deutlich, deutlich konsequenter dann eben auch werden. Und das ist am Ende tatsächlich auch, damit lassen sich vielleicht auch die einzelnen Standorte ein bisschen nicht bewerten, aber eine realistische Einschätzung auch gewinnen, wie sehr an einem einzelnen Standort die Speerspitze, wie du es nanntest, dann auch in der Lage ist, große, große Teile der eigenen Fans und nicht nur der eigenen Szene dann eben auch mitnehmen zu können.
Okay, dann kommen wir zum VAR-Block, ja? Da sind wir absolut auf derselben Seite. Also ich glaube, VAR abschaffen können wir beide unterstreichen. Warum? Weil wir eben auch da die Kultur des Fußballs in Gefahr sehen, weil wir dieses Gefühl für das Spiel dadurch in Gefahr sehen oder dass eben Technokratie überhand nimmt und dass diese ganzen Emotionen verschwinden. Also ich habe es gerade bei dem Heimspiel gegen Bayern wieder erlebt, dieses erste Tor, eine Jubelorgie, jeder freut sich. Niemand im Stadion oder an den Bildschirmen zu Hause hat irgendwas gesehen von Abseits. Und ja, mag technisch stimmen, dass es Abseits war, aber es hat nichts mehr mit dem Sinn und Zweck dieser Regel zu tun. Und ich meine, Abseits ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, also wenn der VAR wirklich für Gerechtigkeit im Fußball steht, warum fühlt er sich dann für so viele einfach ungerechter an, seitdem es ihn gibt?
Ich glaube, da sind wir eben bei dieser spannenden Moralfrage auch schon wieder angekommen, ne? Weil klar, diese Gerechtigkeitsvorstellungen lassen sich natürlich auch blöd gesagt mal, ne, schleifen oder ändern. Aber ich glaube, das war schon auch ein entscheidender Punkt beim Video Assistant Referee, wenn man es mal hier ein bisschen offiziöser benennen möchte, ist ja schon auch einfach der Versuch der Eliminierung des Zufalls und damit eines grundlegenden Spielprinzips beim Fußball. Und da soll aus mir jetzt hier gar nicht der Fußballpurist rauskommen. Aber am Ende muss man sich natürlich auch so die klassische Frage der kritischen Theorie stellen. Cui bono, so wem nützt es denn eigentlich? Also wem nützt denn mehr Kontrolle und noch mehr Eingriffsfläche in das Spiel an sich? Und, ne, da muss man natürlich auch klar sagen, das lässt sich ja oftmals immer damit beschreiben, ne, Fußball ist irgendwie auch der Sport, wo David den Goliath besiegen kann. Und all diese Metaphern, die wir alle tausendmal gehört haben und wahrscheinlich auch längst nicht mehr irgendwie alle hören wollen. Aber das ist am Ende natürlich der entscheidende Punkt. Gerade für die Vereine, die am meisten Kohle investieren in den sportlichen Erfolg, ist es so notwendig, wie wenig anderes, den Zufall so weit wie möglich aus dem Spiel eliminiert zu haben. Einfach, ne, der Gedankengang, und den hatte Christian Bartlau mal in seinem Buch Ballverlust auch sehr klar aufgemacht,
Ballverlust gegen den modernen Fußball. Super Empfehlung.
Ja, und Christian auch derjenige, der mich dazu überhaupt gebracht hat, beim Papi Rossa Verlag Bücher zu schreiben. Okay. Also quasi, ne? Das, schreibt ihm, wenn ihr ein Problem mit mir habt. So, er ist schuld dran. Nein, aber ne, so, also sein Argument geht ja genau in diese Richtung, eben deutlich zu machen, dass die Eliminierung des Zufalls, also noch mehr Kontrolle ins Spiel selber reinzuholen, vor allen Dingen natürlich den großen Vereinen, die eben am meisten Kohle rein investieren in den sportlichen Erfolg ihrer ersten Herrenfußballabteilung, nützt. Und klar, damit haben wir grundsätzlich einfach ein Problem angesprochen, bei dem ich auch glaube, dass wir können uns in vielen Gerechtigkeitsdebatten auch darüber unterhalten, wie man den Videobeweis so irgendwie strukturieren könnte, dass er sich ein bisschen fairer anfühlt, irgendwie grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen vernünftiger reinkommt, so ein bisschen mehr Ergänzung für das Spiel an und für sich ist, ne? Aber auf der anderen Seite sage ich dir halt auch ganz grundsätzlich, dass fernab dieser Gerechtigkeitsdebatten das große Problem ja eigentlich ist, dass es eine Scheindebatte ist. Es geht nicht um Gerechtigkeit, sondern der Videobeweis ist ein Mittel zur Eliminierung des Zufalls und damit ein Mittel eben, ne, zur weiteren Einhegung, dass ein kleinerer Verein gewinnen kann.
Absolut.
Das haben wir am Ende auch. Also ich will den Vergleich nicht so groß machen, ne? Aber im US-Sport haben wir die Eliminierung des Zufalls ja mit anderen Mitteln. Da ist beispielsweise, wer die Playoffs kennt, in der NBA, da hast du ja eben genau dieses, dass ein Best of Seven gespielt wird, ne? Wo quasi vorab schon relativ klar ist, welche Truppe gewinnt, weil man weiß, guck mal, über ein, zwei Spiele, die werden sie wahrscheinlich abgeben, aber über einen Stretch von, ne, wo sie 4 Spiele gewinnen müssen, da kann sich eigentlich nur dieses Team durchsetzen. Yeah. Und diese Logik ist am Ende eine gleiche wie beim Videobeweis, dass man quasi Voraussetzungen schafft, die es deutlich wahrscheinlicher machen, dass das tatsächlich sportlich stärkere Team dann halt eben auch gewinnt, ne?
Ja, aber das klingt schon wieder so positiv, ne? Ist es ja nicht. Also dieser Zufall, beziehungsweise Fußball ist ein Fehlerspiel, und da gehört meines Erachtens auch der Schiedsrichter dazu. Und natürlich soll das am Ende das sportlich bessere Team gewinnen, aber doch nicht bitte um jeden Preis. Also so, ja.
Und ich sag dir halt auch ehrlich, ne? Also ich meine, jetzt hast du das Union-Bayern-Spiel ja auch schon angesprochen. Das ist keiner von uns, und ich glaube auch keiner aus der irgendwie es nicht mit Union hält, hätte sich ja darüber beschwert, wenn dieses Tor dann doch gegolten hätte. Und das ist am Ende, glaube ich, für mich eben auch so der entscheidende Punkt. Natürlich wirst du immer auch Spiele haben, wo du dir wirklich dann denkst und so, also ne, wäre das mit Videobeweis abgelaufen, wäre es jetzt nicht 3-2 für...
Dann weiß man, das war halt dann ein menschlicher Fehler. Fein. Aber so fragt man sich immer, okay, das wurde jetzt zurückgenommen, und das nächste Mal schaltet er sich vielleicht gar nicht ein. Oder jetzt am Wochenende war ja wieder so eine knappe Abseitsentscheidung. Alle gucken auf den Monitor und sehen gar nicht mehr mit dem bloßen Auge, dass es Abseits ist. Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Ja,
macht doch unter keinem Aspekt Sinn.
Und vor allen Dingen auch darunter mal gedacht, dass der Fußball ja vor allen Dingen sein Geschäftsmodell darin erhält, dass er halt einfach gesellschaftlich erzeugte Aufmerksamkeit verwertet. Das heißt, dass es im Fußball schon ganz grundlegend, also auch im Geschäftsmodell Fußball darum geht, dass möglichst viele Leute Bock auf diesen Sport haben und den verfolgen. Haben wir dann genau dieses grundlegende Dilemma, was am Ende auch quasi in der Logik der DFL und dem DFB, also der bürgerlichen Fußballverbände, die all das in Deutschland zu verantworten haben, natürlich auch ein gewisses Dilemma stürzt. Und dahingehend ja auch deutlich wird, und ich meine, das haben wir ja jetzt in den ersten skandinavischen Ländern auch wieder gesehen, es gäbe Möglichkeiten, wenn man die eigenen Vereinsführungen dazu zwingen kann, eben den Videobeweis auch wieder abzuschaffen. Und ich glaube, ja, da kommen wir...
Das wäre meine Schlussfrage jetzt zu dem Blog. Was ist deine Einschätzung in 5 Jahren? Gibt es den VAR noch? Wenn ja, in welcher Form?
Also ich würde dir ganz ehrlich sagen, die begründete Hoffnung ist, dass er weg ist. Und das kommt natürlich auch, das speist sich ganz klar auch aus dem Bündnis Strafen zünden nicht, Verbandsstrafen abschaffen. Nicht nur, weil es ein ultraweiter Zusammenschluss ist, der ziemlich gut koordiniert ist. Also für all diejenigen, die es nicht wissen, Strafen zünden nicht entstand aus der Vernetzung Ost, wo quasi von so gut wie allen Kurven Vertreter sich zusammengetroffen haben aus ostdeutschen Vereinen, aber eben nicht nur Fan- und Kurvenvertreter, sondern auch Vereinsfunktionäre. Und das ist quasi jetzt zu einem bundesweiten Bündnis geworden, also quasi in dem jeweiligen Gebiet der jeweiligen Regionalligen halt ansässig, versucht man sich nicht nur gegen Verbandsstrafen mittlerweile irgendwie zu wehren und beauftragt seine eigenen Vereine über Mitgliederbeschlüsse, dass sie dafür halt eintreten müssen. Egal, was jetzt, ne, die, man kann immer so plakativ sagen, egal, was die Martin Kinz dieser Welt dann irgendwie verlangen, so, ne, damit hat man eine bindende Beschlussfähigkeit dann erstmal auch geschaffen. Sondern es geht natürlich auch darüber hinaus. Also gerade jetzt das Netzwerk Regionalligameister müssen aufsteigen. Ja. Das entspringt ja quasi aus diesem Strafen-Zünden-Nicht-Bündnis, wo dann eben, ne, alle, auch eben die Vereinsvertreter, ja, zusammensaßen und das eben
rauskommt.
Übrigens
war das mein Alternativthema für meine Jubiläumsfolge 50+1. Aber lass uns mal, VR, abschließend dann noch ein Gedanke von mir. Und das treibt die Absurdität meines Erachtens auf die Spitze, weil nach den Regeln ist der VAR ein technisches Mittel, um Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters zu unterstützen. Und das ist ja wirklich die Quadratur des Kreises. Weil, ich meine, wenn man sich überlegt, dass Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters Bestand haben sollen, und sozusagen die nicht anfechtbar sind, aus gutem Grund. Wenn man dann die Technik zu Hilfe nimmt und sozusagen um Entscheidungen zu treffen auf Basis dieser Technik, wie kann man dann noch von einer Tatsachenentscheidung aufgrund Wahrnehmungen ausgehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und da bin ich gespannt, wann es das erste Mal dazu kommt, dass sozusagen diese Grunddefinition angegriffen wird. Aus meiner Sicht ist der VAR kein technisches Mittel zur Unterstützung von Tatsachenentscheidungen. Es ist ein Beweismittel. Und dadurch muss das Ganze irgendwie anfechtbar sein, wenn es aufgrund dieser technischen Hilfsmittel eine Fehlentscheidung gegeben hat. Es kommt ja jede Woche vor, dass es trotz VAR Fehlentscheidungen gibt. Objektive Fehlentscheidungen.
Ich glaube, das, was du ansprichst, das ist halt eine potenzielle Legitimationskrise des Spiels an sich. Ne?
Ja, voll.
Das ist das, was uns dann bevorsteht. Und ich glaube, das ist dann einmal auch der entscheidende Punkt, um deutlich zu machen, warum dann diese vermeintlich radikale Ablehnung des Videobeweises bei mir auch in aller Deutlichkeit dann so vertreten wird.
Ja.
Weil der Punkt dahingehend dann nicht einfach nur ist, ja, ne, das ist, man müsste es so und so verbessern oder so und so würde es funktionieren oder so und so hätte man die Emotionalität wiederhergestellt oder so und so hätte man den Zufall irgendwie mit reinbekommen. Nee, hier geht es ja am Ende um die Integrität des Spiels, was auf dem Feld selber stattfindet.
So ist das.
Ja.
Es geht um die Integrität des sportlichen Wettbewerbs.
Und am Ende wird es halt auch dazu führen, dass wir, damit würde ich es jetzt auch nochmal abschließen wollen, ich dementsprechend auch glaube, dass wir in 5 Jahren mindestens ein ernsthaftes Bündnis vorzuliegen haben, was gegen den Videobeweis vorgeht. Weil am Ende ist die Beschlusslage eben so, dass wenn ein Großteil, vor allen Dingen der Profivereine, ist auf in der DFL quasi, ob sie jetzt von ihren Fans gezwungen oder ob sie selbstständig dann in ihren Entscheidungsgremien diesen Schritt machen wollen, sei mal dahingestellt, das dann natürlich auch wieder über Bord werfen können. Und ich glaube, das ist am Ende der einzig entscheidende Schritt, weil du eben nicht in dieser Reformoptimierungswelle an einen Punkt kommst, der das Spiel an und für sich eben nicht mehr bedroht. Und die elementaren Fragen, die du auch gerade aufgemacht hast, die zeigen ja am Ende, wer hier den Sport und den Fußball angreift. Es sind ja eben nicht die Fans, die Ultras, die Fanbewegung insgesamt, die irgendwie aus Lust an der Freude Tennisbälle irgendwo hinschmeißt und Spiele unterbricht, sondern es ist die immer weitere Verwandlung eines Spiels in ein Geschäft, das irgendwann nicht mal nur ein bisschen Profit für einige Leute abwerfen soll, sondern tatsächlich wie die US-amerikanische Sportindustrie wirklich zu einer Industrie verkommen wird. Ja, und das ist am Ende die Entwicklung. Only. Genau.
Ja. Alright, letzter Block. Jetzt kommen wir zur Sicherheitserzählung. Pyro, Stadionverbote und Kollektivstrafen. Ich komme nochmal zurück zu meinem Satz. Sicherheit im Stadion. Wenn ich mit meinem Sohn ins Stadion gehe, ich habe mich noch nie unsicher gefühlt. Und wenn ich das dann höre, dass diese Sicherheit nicht mehr gegeben ist, dann stellen sich mir alle Nackenhaare. Ich verstehe es nicht. Wieso ist diese Erzählung so mächtig? Wieso wird sie so oft wiederholt? Und wieso kommt dieses Totschlagargument immer? Was wird damit legitimiert?
Ja, die großartige Frage, ne? Ich würde ganz grundsätzlich nochmal reingehen wollen, um nochmal deutlich zu machen, Fußball, auch wenn sich der Fußball in unserer Gesellschaft so anfühlt wie so ein Sonderraum, ne, der von allem anderen losgelöst ist, ist er das nicht. Er zeigt am Ende auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Wahrnehmungsprobleme, die wir als Fans auch mitbringen, ne, die irgendwie in unserer Freizeitpraxis etwas sehen, wo wir von allem anderen, was uns im gesellschaftlichen Alltag irgendwie angeht, ne, ob Lohnarbeit oder die Arbeitslosigkeit, ne, die verzweifelte Suche danach, Miete irgendwie bezahlen zu können, einen Kühlschrank füllen zu können, dass damit Fußball nichts zu tun haben soll. Für die Politik ist aber genau das eben nicht eine, sagen wir mal, ne, so ein abgetrennter Bereich. Und ich glaube, das zeigt sich aktuell auch in dieser, war ja maßgeblich von der Politik auch vorangetrieben, genau diese Diskussion wieder über Sicherheit. Man könnte natürlich auch argumentieren, dass die Polizeigewerkschafter ja auch schon seit Jahrzehnten genau dieses Argument immer wieder vorantreiben. Ich glaube, da lässt es sich aber leicht entlarven. Ne? Also ein Polizeigewerkschafter wie Rainer Wendt, der wird den Fußball immer dafür nutzen, um am Ende seine klassischen Kernforderungen durchzubekommen. Ne? Polizei braucht mehr Kohle, mehr Personal. Und am Ende soll es irgendwie auch noch darum gehen, ne, dass irgendwie alle besser ausgestattet werden. So. Und das, was wir aktuell erleben, und ich glaube, was diese Sicherheitsdebatte im Fußball auch tatsächlich so problematisch macht, ist das, was ja quasi von den Fans in Deutschlands und von anderen bundesweiten Bündnissen immer so genannt wird als, ne, Populismus überwinden. Ich glaube, wir haben es hier nicht einfach bloß mit dem billigen Populismus zu tun, einzelner Innenminister, die ihre nächste Wiederwahl am Ende absichern wollen. Also dieses Boris Pistorius Geschäftsmodell, was es ja auch schon seit Jahrzehnten gibt bei deutschen Innenpolitikern, eben, ne, über so diese Symbolpolitik im Fußball, ja, genau, sich irgendwie genau ein Profil zu machen, klar. Auf der anderen Seite darf man halt aber eben nicht vergessen, wenn der Fußball kein abgeschlossenes Sonderfeld ist, was fernab vom Rest der Gesellschaft stattfindet, dann muss man halt sicher auch dem gewahr sein, dass Fußball am Ende ein gesellschaftlicher Sektor ist, wenn man es so nennen möchte, in dem natürlich durch die fußballerische Eigenlogik natürlich verändert, aber grundsätzliche gesellschaftliche Konfliktlinien eben auch sichtbar werden. Und ich glaube, dass wir die aktuelle Sicherheitsdebatte im deutschen Fußball nicht verstehen, wenn wir nicht die Militarisierung des deutschen Staates insgesamt auch als quasi die große Ursachenfläche in Angriff nehmen. Das heißt, das, was wir aktuell erleben, ist ja, was ich mit Militarisierung meine, ne, wir erinnern uns an die Zeitenwende-Rhetorik, ne, so, das ist, ne, die Demokratie muss wehrhaft werden, so quasi all die Begriffe, die sich rund um Kriegstüchtigkeit irgendwie einschleichen. Dann natürlich die Bundeswehraufrüstung, ganz zentral, ne, womit natürlich auch ganz viele Sozialkürzungen aktuell reingebracht werden. Und diese gesellschaftliche Mobilisierung, die quasi dahinter steht, plus die neuen sicherheitsstaatlichen Befugnisse, geben quasi so ein bisschen den Rahmen, in dem dann quasi diese Sicherheitsdebatte in den Fußball reingetragen wird. Weil damit lässt sich erst erklären, warum die Politik überhaupt kein Interesse daran hat, sich eigentlich an die Empirie zu halten. Und das wäre, glaube ich, auch nochmal gut zum Wiederholen, weil ich weiß, also so, jetzt haben das nicht nur Matthias Dehne und ich bei der Jungen Welt mit einer Titelschlagzeile gemacht, sondern es ist ja eigentlich seit der Fandemo in Leipzig überall nochmal rundgegangen, aber auch um die Zahlen nochmal zu hören.
Ja.
für die vergangene Saison haben wir in den ersten drei Ligen, also in der ersten, zweiten und dritten Bundesliga, für die komplette Saison 25,3 Millionen Menschen, die in die Stadien gepilgert sind. Die Gesamtzahl der Verletzten lag, also bei 25,3 Millionen Menschen, die ins Stadion gehen, lag die Gesamtzahl der Verletzten bei 1107 Menschen. So.
Da, ne, also 0,0004%.
Ja, also wo man ja eben auch, ne, man könnte dann auch wieder das, was aktuell auch die Fanhilfen machen, wo die Fanbewegung sich ja auch ein bisschen dran festhält, irgendwie deutlich zu machen, das, was die Politik gerade fordert, hat halt überhaupt nichts eben Null. Mit dem zu tun, was datentechnisch geliefert wird, klar.
Das regt mich so auf.
Ja, und es zeigt sich ja dann auch, also vielleicht ein lustiger Funfact noch, den Matthias daraus gearbeitet hatte, von diesen 1107 Menschen, die verletzt sind oder verletzt wurden im Fußballkontext, gibt es 95, die durch Pyrotechnik verletzt wurden. Also 95 am Ende. Und jetzt rate mal, wie viele durch quasi polizeiliche Reizstoffe verletzt wurden. Es waren 111. Also ja. Mehr als durch Pyrotechnik. Ja. Damit ließe sich schon ohne einen erweiterten Begriff von was meint eigentlich Sicherheit im Stadion, lässt sich eigentlich schon sagen, wer Sicherheit erhöhen möchte im Stadion, der sollte den Bullen halt vielleicht auch mal ihr Reizgas wegnehmen. Ne? Ja. Ja. Aber gut.
Wie ist es denn nochmal die Entwicklung Kollektivstrafen und Stadionverbote? Wenn du da vielleicht mal den Hörerinnen und Hörern ein Update geben konntest, wie da im Moment der Stand der Dinge ist. Zum Abschluss.
Was Kollektivstrafen angeht, insgesamt auch vor allen Dingen ja die Stadionverbotsplanung, hatten wir in den letzten Jahren ja eigentlich die Entwicklung, dass es auch ein bisschen weggeht von klassischen Stadionverboten, die natürlich auch immer noch erteilt werden. Und das natürlich mehr so in Richtung auch Betretungs-, ne, Stadtaufenthaltsverbote und so geht, womit natürlich insbesondere Polizeien und Staatsanwaltschaften auch entdeckt haben, dass sie damit ein Mittel haben, wo sie dann tatsächlich, wenn sie beispielsweise eine auswärtige Szene vom Spielbesuch wirklich abhalten wollen, damit ein Mittel haben, das kann juristisch später eingefangen werden. Das
ja, aber da will ich gar nicht hin, du. Da, wenn wir da hingehen, das ist das Ende des Fußballs, wie wir ihn kennen, wenn das sozusagen die Regel wird. Also der Fußball lebt ja, der Fußball in Europa lebt von der Rivalität zwischen Heimfans und Auswärtsfans, zwischen zwei Fußballclubs, die gegeneinander spielen. Da gehören zwei Seiten dazu. Wenn jetzt Auswärtsfans nicht mehr hinreisen dürfen, dann sind wir am Ende angekommen. Also das ist brutal, was da passiert. In Neapel, in Deutschland ist es aber noch nicht passiert, oder?
Insofern noch nicht, aber es wird natürlich immer wieder probiert. Ne? Also dass es kurzfristig ausgesprochene Aufenthalts- und Betretungsverbote gibt, das passiert immer mal wieder. Ich erinnere mich beispielsweise an ein Spiel, das müsste vergangene Saison gewesen sein, da hat der Sportclub aus Freiburg zu Hause gegen FSV Mainz gespielt, wo ein Großteil von den Ultras, von Ultras Mainz, glaube ich, zwei Tage vorher Betretungsverbote kassiert haben, die quasi auch juristisch nicht mehr anfechtbar waren, zumindest nicht so, dass die Leute dann zum Spiel hätten gehen können. Und das ist natürlich schon so ein aktuelles Problem, was die Fanbewegung, insbesondere aber natürlich die Ultrabewegung in Deutschland an allen Ecken und Enden spürt, dass sich quasi Staatsanwaltschaften, Polizeien und natürlich auch Innenpolitik immer mehr Instrumente an die Hand geben, mit denen sie potenziell der lebendigen, aktiven Fankultur den Garaus machen könnten. Und das steht natürlich auch im Hintergrund der aktuellen IMK-Maßnahmen oder der womöglichen IMK-Maßnahmen, die gekämpft wird. Ne? Und das zeigt sich ja dann eben auch in der großen Sorge um eben eine zentralisierte Stadionverbotskommission, wo eben nicht mehr das letztliche Recht zu entscheiden, wie es weitergeht, irgendwie noch auf lokaler Ebene beim Verein selber besteht, sondern dann eben zentral beschlossen wird. Weil damit ja klar ist, potenziell kannst du, wenn du willst, sagen wir mal, ne, in der Sprache des Ex-DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch gesprochen, könnte man dann tatsächlich nicht nur die Redelsführer in den Kurven ausfindig machen, sondern sie entsprechend auch alle mindestens für einen kurzen Zeitraum alle gleichzeitig aussperren. Und damit kommen wir natürlich in italienische Zustände an. Also dann kommen wir genau da an, wo der italienische Fußball jetzt seit mittlerweile zwei Jahrzehnten reingerockt ist, wo es nicht nur diese Bauvorgaben gibt, ne, im Sinne von, ah ja, die Kurve, die Tribüne trägt nur noch so und so viel und dann geht man wirklich komplett willkürlich immer weiter mit den Zahlen runter. Das erleben wir aktuell natürlich auch in so einem Standort wie Jena, ne, frisch gebautes Ernst-Abbe-Sportfeld, eine Begrenzung der Jena-Südkurve, die auch immer weiter runtergedrosselt wird, wenn es um, sagen wir mal so, gefährlichere Spiele angeht. Und dasselbe ja dann eben auch dort beim Auswärtsblock. So, ne, das sind andere Auswüchse quasi derselben Problemlage, vor denen sich, glaube ich, auch berechtigterweise die deutsche Fanbewegung auch versucht zu wehren, weil sie wissen, jedes potenzielle Werkzeug, egal wie es erstmal verargumentiert und verklausuliert und entspannt dargestellt wird, muss natürlich in all dem beleuchtet werden, was damit im schlimmsten Fall anrichten kann.
Welche Auswirkungen gehen damit einher? Vielleicht noch die Frage, wie aus seiner Sicht ein erwachsener Umgang mit diesen Risiken, potenziellen Risiken eines Fußballspiels, wie damit umgegangen werden kann, ohne diese Repressionsautomatik, die gerade vorherrscht.
Das ist eine gute Frage, weil am Ende ist es halt wie bei einem anderen, ne? Also wenn du in einer Gesellschaft leben möchtest, die nicht komplett atomisiert und vereinzelt ist, musst du dich halt mit anderen Leuten umschlagen, mit anderen Leuten klarkommen. Ja. Das ist am Ende eben genau dieser erwachsene Umgang,
glaube ich. Das sind die Risiken, die das Leben mit sich bringt. Und damit muss man umgehen, genau.
Ja.
Genau.
Und das ist... Ja, auf der anderen Seite will ich natürlich, also ich will das hier auch nicht irgendwie in eine Richtung verkommen lassen, dass wenn man nicht will, dass man nie von Gewalt getroffen wird. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, dann ist es auch im subjektiven Sicherheitsempfinden. Was gibt den Leuten denn Sicherheit im Stadion? Da kann man vielleicht auch schon mal sagen, das Würzburger Institut für Fankultur bereitet ja aktuell ein Sammelband vor, wo unter anderem eben auch ein Forschungsbeitrag genau zu dieser Frage gemacht wurde, wo wir Umfragen in Jena lustigerweise im Ernst-Abbe-Sportfeld gemacht haben an zwei Spielen. Bei einem wurde Pyrotechnik gezündet, beim anderen nicht. Da kann man auch schon mal sagen, das subjektive Sicherheitsempfinden wird durch Pyro nicht beeinflusst. Das heißt, Leute fühlen sich sicher, auch wenn neben ihnen fünf Fackeln angehen und sie ein bisschen was einatmen müssen. Aber auch darüber hinaus hat sich mit der Studie sehr gut feststellen lassen, was denn für die Leute eigentlich Sicherheit ausstrahlt, was ihnen Sicherheit gibt im Stadion. Und das ist genau dieses Gemeinschaftliche, ne? Dieses Kollektive, dass man sich sicher fühlt, weil man nicht alleine ist, weil man seine Leute hat, mit denen man zum Fußball geht, weil man da quasi etwas hat, was in dieser Gesellschaft ja ansonsten kaum noch aufzufinden ist. Dazu gehört natürlich auf der anderen Seite auch, dass immer wieder Gewalt dazugehören kann. Ne? Also das am Ende wird jeder Ultra, der was anderes sagt, macht sich natürlich auch so und gibt sich der Lächerlichkeit preis, wenn er sagt, man geht nicht ab und zu, ne, bei einer Auswärtsfahrt oder bei einem Heimspiel rechnet man schon damit, versucht dann eben auch selbstbestimmt mal einen Weg näher am Gästeblock oder so lang zu gehen, um eben zu gucken, was passiert. Das wäre quatschig, wenn man behaupten würde, das existiert so nicht. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch in der freien Wahl der einzelnen Leute eben auch verhaftet. Ne? Das heißt, wenn man keinen Bock drauf hat, entkommt man diesen Situationen halbwegs entspannt. Und die Situation, denen man nicht entkommt, sind üblicherweise die Situationen, wo es eine Gewalteskalation ausgehend von der Polizei gibt. Dem entkommt man nicht so einfach. Und dann sind auf einmal auch die Familienväter drinne oder die Familien insgesamt. Ne? Also man erinnert sich beispielsweise letzte Saison an das Spiel Braunschweig gegen Hannover, wo die Polizei quasi in ihren Beweis- und Festnahmeeinheiten, also mit den sportlichen Robocops, die genau auf diese Eskalation vorbereitet sind, wenn man so sagen möchte, halt auf dem Stadionvorplatz ja komplett loco gegangen sind und da von einer Seite bis zur anderen immer rübergewalzt haben und da teilweise halt eben auch einfach Kinder erwischt haben. Ne? Wenn dann ein 8-9-jähriges Kind auf einmal irgendwie übelst auf die Fresse bekommt, was glaube ich auch einfach, das ist tatsächlich dann risikobehaftet. Da muss man dann aber eben ehrlich sagen, das liegt dann offensichtlich in dem Moment auch in der Hand der Sicherheitsorgane dieses Staates, ja, der dann diese Unsicherheit tatsächlich auch reinbringt und deutlich macht, dass am Ende jeder betroffen sein kann, wenn er nur als Fan in ein Stadion geht zu einem Spiel, was dann die polizeilichen oder die staatlichen Repressivorgane als ja, Sicherheitsrisiko einschätzen. Und dann wird auf offensichtlich in der Praxis halt schon klar, ne, sobald du da hingehst, musst du halt damit rechnen, auch von der Polizei was abzubekommen.
Ja, gut, dass du das auch nochmal gesagt hast, weil ich glaube, viele, die das hier hören, wissen das teilweise gar nicht, was da passiert. Und da... deswegen wollte ich dir das Forum hier auch geben, dass da mal sozusagen auch aus der Perspektive mal Licht ins Dunkel gebracht wird. Ich find's so erschreckend, dass sozusagen diese Subkultur überhaupt kein Forum bekommt in der Gesellschaft. Und das ist, ich glaube, dahin müsste es auch gehen, dass man viel mehr davon mitbekommt und dass auch solche Polizeieinsätze irgendwie an den Pranger gestellt werden sollten, mal öffentlich.
ich meine, wer sich dafür interessiert, der kann zumindest mal die ersten Gehversuche autonomer Fanorganisierungen, die sich gegen sowas wert angucken. Es gibt mittlerweile nicht nur Fanhilfen, die quasi aus den jeweiligen Fanszenen vor Ort entstanden sind, sondern auch ein Dachverband der Fanhilfen, der für die vergangene Saison auch ein knapp 40-seitiges Paper hochgeladen hat, wo man mal so quasi exemplarisch, ich glaube 20 oder 30 Vorfälle der Saison, ja ich glaube 23, 24 eben auseinandernimmt und mal im Ansatz beleuchtet. Und das gibt, glaube ich, schon einen recht guten Eindruck davon, wie sich dann die Lage realistisch dann eben auch darstellt. Und das bedeutet ja, auch...
Mal aus dieser Fanperspektive oder aus der Perspektive der Fanhilfen. Ich glaube, realistisch wird es dann, wenn man das gesamte Bild vielleicht hat.
Ja gut, da ist ja so ein bisschen die Frage, wie viel Polizeiberichte da irgendwie beizutragen wissen, ne? Wenn man da doch irgendwie in den letzten Jahren schon recht klar gelernt hat, wenn es mal wirklich zu problematischen Polizeieinsätzen gekommen ist, dann wird gern und mehr falsch dargestellt. Ich glaube, ja, ich würde dann tatsächlich schon im Vorwurf der Lüge auch reingehen wollen. Da wird bewusst gelogen, um dann eine gesellschaftliche Meinung zu produzieren, die sehr wenig mit dem zu tun hat, was da vor Ort passiert ist. Aber dazu gehört natürlich am Ende eben auch eine realistische Einschätzung und Umgang damit, dass Fankultur nicht grundsätzlich gewaltabstinent ist. Das muss man auch verstehen. Das gehört in seiner ganzen Problematik natürlich auch dazu. Aber auch da ist jetzt natürlich einfach gesagt, ne? Aber das ist ja kein Problem, was im Stadion aufhört und auch dort wieder endet. Also mit Blick auf Frankreich, ja beispielsweise so klassische Brennpunkte wie Marseille oder so, lässt sich ja sehr schön zeigen, woher diese Gewalt dann auch eigentlich herrührt und worin sie ihre eigentlichen Ursachen findet, ne? Nämlich in der krassen Spaltung der Gesellschaft von Arm und Reich, dieser Schere, die immer weiter auseinandergeht und immer mehr gesellschaftliche Milieus und Schichten, die halt von Armut bedroht sind, dort reinrutschen und wo sich entsprechend dann eben auch Gewalt als ja legitimes Mittel des gesellschaftlichen Umgangs auch immer weiter durchsetzt, weil sich dort eben die Konkurrenz dieser Gesellschaft ja am unentkleidesten dann halt eben auch zeigt, ne?
Ja.
Und die Not deutlich wird.
Okay, meine Abschlussfrage, Rafa. Wir sind schon fast bei einer Stunde. Wenn du König des Fußball wärst, was würdest du verändern? Deine drei wichtigsten Veränderungen.
Oh. Ja, das ist eine brutal schwierige Frage, weil du da natürlich jetzt auch jemanden das fragst, wo ich ja schon auch sagen würde, dass so meine ganze Aussage dahingehend in den letzten Jahren schon immer so war, der Fußball kann sich nicht ändern, wenn gesellschaftlich nichts passiert.
Ja.
Das heißt, wir haben auch da den Zusammenhang, der da sich immer finden lässt. Wenn man quasi davon ausgeht, dass vor allem die Fanbewegung jetzt im Fußball immer mehr erkämpft, dann würde ich dann doch so ein paar utopische Vorstellungen reinbringen wollen, die andeuten, dass fußballerische Veränderung auch gesellschaftliche Veränderung sein muss. Zum Beispiel Gehälter von Fußballspielern. Man könnte es ja eigentlich, ne, sich so dem vermeintlich ganz furchtbaren Unrechtsstaat DDR dahingehend mal ein Vorbild nehmen, dass die Spieler dort ja nicht als irgendwelche Götter identifiziert wurden, ne, die entsprechend durch die Verwertung des Fußballs so viel Kohle wie nur irgendwie möglich bekommen, sondern man kann es ja auch umdrehen. Leute, die so gut Fußball spielen können, dass sie quasi davon entbunden werden können, normal zu arbeiten, haben am Ende ja dann auch einfach nur einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn verdient. So. Und das ließe sich dann natürlich, ne, so, das ließe sich natürlich nur im Zusammenspiel von Staat und Fanbewegung dann eben auch realisieren und deutet ja schon so ein bisschen an, wo meine grundsätzlichen Gedanken auch hingehen. Darüber hinaus bin ich ganz ehrlich zu dir, ich würde eher eine Kritik an zwei anderen Veränderungen oder gewünschten Veränderungen äußern wollen. Einerseits in das häufig genannte Prinzip der Gehaltsobergrenzen und dann auch dieser Wunsch nach Trade-Möglichkeiten, um diese Transferablösesummen und all das irgendwie ein bisschen verschwinden zu lassen. Also dieser klassische grüne oder SPD-geprägte Blick darauf, in den USA haben wir es ja eigentlich mit einem sozialistischen Sportmodell zu tun, das sollten wir ja auch etablieren. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil gerade Gehaltsobergrenzen und auch dieses Trading-System überhaupt erst so eine abgeschlossene Sphäre erschaffen, in der Sport tatsächlich einen Mehrwert produzieren kann. Das heißt, dass tatsächlich eine Sportindustrie reinkommt, dass der Kapitalismus sich tatsächlich vollumfänglich in der Kulturindustrie des Sports durchgesetzt hat.
Absolut, das ist dann der Kapitalismus auf die Spitze getrieben, wenn du sozusagen die Competitive Balance herstellst im Sport selbst, damit am Ende der Wettbewerb und die Liga spannend bleibt und am Ende die Eigentümer profitieren.
Genau. Das ist es schön auf den Punkt gebracht und dagegen würde ich mich gerne verwehren wollen. Das heißt, das Wichtigste sind nicht die konkreten Inhalte einzelner Veränderungen, sondern vor allem quasi die Auseinandersetzung damit, was aus ihnen folgt. Das heißt, es können auch, das hatte jetzt Gabriel Kuhn, Lara und mir im neuen Buch Matchplan-Meuterei vorgeworfen, dass unsere Ideen von, ne, wie man zu einem anderen Fußball kommen kann, recht bekannt sind, ne, so Verteidigung von 50+1, weiterer Ausbau der Vereinsdemokratie, ne, das, was über meine Idee von Rätestruktur quasi auch mit reinkommt. Aber am Ende ist es halt eben genau der Punkt. So, wir können, ne, ohne gesellschaftliche Veränderung den Fußball halt auch nur so weit verändern. Und jede Idee einer vermeintlich positiven Veränderung kann auch immer in ihr Gegenteil umschlagen. Und das ist eigentlich die entscheidende Erkenntnis, hätte ich an der Stelle gesagt, die es dann halt eben auch deutlich macht, so dass Veränderungen im Fußball vor allen Dingen auch auf ihre Wirkung und darauf, ne, in einer realistischen Einschätzung des Kräfteverhältnisses eben getroffen werden müssen.
Ja. Ja.
Und dann, ja, also kommen wir auch bei sowas an wie 50+1 verteidigen gerade, ne? Das Bundeskartellamt auf Grundlage des Urteils des Europäischen Gerichtshofs zur Super League.
Ja, da wollen wir auch nicht hin, Rafa. Lass uns das mal weg. Du, ja, also ich würde mich freuen, wenn jede Hörerin und jeder Hörer, der da jetzt bis zum Ende zugehört hat, das empfehlen, weiterempfehlen, dass so viel wie möglich Menschen dieses Gespräch hören. Weil ich glaube, es ist absolut wertvoll, die Gedanken von Rafa mal so wirken zu lassen und darüber nachzudenken, ob der Kern von dem, was er da sagt, nicht viel, viel Wahrheit hat und ganz wichtig für unsere Gesellschaft und die Entwicklung unserer Gesellschaft hätte. Vor allem, ich wollte dich persönlich auch nochmal ansprechen, Rafa. Ich hatte deine Folge zur sexualisierten Gewalt gehört. Und da hast du ja sogar die Unschuldsvermutung unseres Rechtsstaats in Frage gestellt. Und als ich es damals gehört hatte, dachte ich mir, wie kann er denn dahin gehen jetzt? Was macht er denn da? Und jetzt hatte ich das Buch von Susi Miller, Prima Facie, gelesen und musste unweigerlich an dich denken und musste ja auch da in dem Punkt völlig recht geben. Auch das muss man hinterfragen heutzutage. Und ich finde, es sollte keine Tabus geben in keinem Thema, in keinem Bereich. Und wir sollten dahin kommen, offen miteinander zu reden und zu streiten, damit unsere Gesellschaft wieder auf einen besseren Pfad findet.
Ja, ich danke dir für die schönen Worte.
Damit schließen wir und Rafa, bitte sende mir alles, was du sozusagen auf deiner Liste hast, was in die Shownotes passen könnte, damit wir auf der Grundlage vielleicht weitere Diskussionen führen können.
Na, aber dann machen wir das so.
Ja? Ich hab mich sehr gefreut. Grüße an Fabian Robert, habe ich schon gesagt. Und nächste Folge kommt dann wahrscheinlich noch Ende des Jahres. Bis dann.
Tschüss.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.